Hallo und herzlich willkommen wieder zu Bibellesen leicht gemacht. In dieser Folge wollen wir uns damit beschäftigen, warum die Bibel die Wahrheit ist und was das für uns als Bibelleser einfach und praktisch bedeutet. Ausgehen wollen wir von einem Bibelwort, das Jesus sagt in Johannes 17, Vers 17, wo er sagt: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Nun, viele Menschen würden vielleicht zustimmen, dass die Bibel Wahrheit enthält, dass dort auch Wahrheit zu finden ist, dass einiges in der Bibel der Wahrheit entspricht. Aber Jesus hat ein anderes Konzept von der Bibel gehabt. Das Wort Gottes, sagt er, ist die Wahrheit. Sozusagen als Definition der Wahrheit. Was bedeutet es, wenn die Bibel die Wahrheit ist und was eigentlich ist Wahrheit? Die Frage hat sich schon ein anderer gestellt, nämlich kein anderer als Pontius Pilatus. Ein Kapitel weiter in Johannes 18, Vers 38, da spricht er zu Jesus: Was ist Wahrheit? Und es ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen und vielleicht auch Sie. Was ist Wahrheit? Nun, eine Definition haben wir bereits gesehen. Die Bibel sagt, dein Wort, das Wort Gottes, ist Wahrheit. Aber es gibt noch mehr Definitionen in der Bibel, insgesamt fünf. Die vielleicht bekannteste findet sich in Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt hier: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Und wenn das Wort Gottes die Wahrheit ist und Jesus die Wahrheit, dann kann das nur übereingehen, wenn das Wort Gottes Jesus Christus offenbart. Und das haben wir bereits in früheren Folgen etabliert. Aber es gibt noch mehr Definitionen. Eine weitere Definition findet sich in 1. Johannes 5 und dort Vers 6. Es heißt: Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Also auch der Heilige Geist wird genannt in der Bibel die Wahrheit. Es ist nicht verwunderlich, denn die Bibel ist inspiriert vom Heiligen Geist. Zwei weitere Definitionen, die die Bibel uns mitgibt zur Klärung der Frage, was ist Wahrheit? Eine findet sich in Psalm 111. Psalm 111 und dort Vers 7. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Das heißt, das, was Gott getan hat, sein Wirken in der Geschichte, sein Wirken in der Schöpfung, sein Wirken in meinem und ihrem Leben, all das ist auch Wahrheit. Und die Bibel ist deswegen Wahrheit, weil sie von diesem Wirken Gottes, von dem Handeln Gottes, von dem, was er tut, berichtet. Aus dem, was wir bisher gesagt haben, ergeben sich einige logische Schlussfolgerungen. Wenn die Bibel die Wahrheit ist und wenn Jesus Christus die Wahrheit ist und der Heilige Geist die Wahrheit ist und Gottes Handeln die Wahrheit ist, dann folgt daraus, dass all dies beim Bibellesen eine Rolle spielt. Um also zu wissen, was die Wahrheit für mein Leben ist, muss ich beim Bibellesen zunächst einmal genau wissen, was sagt Jesus mir, was sagt der Heilige Geist mir und wie hat Gott gehandelt. Schauen Sie also beim Bibellesen nach Jesus, schauen Sie beim Bibellesen nach dem Heiligen Geist und schauen Sie beim Bibellesen nach dem, was Gott tut. Sie werden die Wahrheit finden. Denn die letzte Definition findet sich in Psalm 19 und dort Vers 10. Psalm 19 und dort Vers 10. Es heißt hier: Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Mit anderen Worten, das, was Gott bestimmt, in dem Psalm werden diese Bestimmungen parallel geführt mit dem Gebot, mit der Furcht und mit dem Gesetz des Herrn. Das heißt, mit dem, was Gottes Gesetz uns vorgibt, auch das ist Wahrheit. Und damit lässt sich das Prinzip herausfiltrieren. Beim Bibellesen sollten wir darauf achten, was Gott uns sagt, was er uns vorschreibt, was er uns bestimmt. Wenn wir also beim Bibellesen diese fünf Punkte beachten, dass das Wort Gottes in sich selbst die Wahrheit ist, dass es Jesus Christus offenbart, dass es den Heiligen Geist offenbart, dass es das Wirken Gottes offenbart und was er uns im Leben vorschreibt und bestimmt, dann sind wir in der Lage, tatsächlich zu wissen, was Wahrheit ist. Und wenn eine Ansicht, die wir aus der Bibel gewonnen haben, mit all diesen fünf Punkten übereinstimmt, dann können wir sicher sein, die Wahrheit gefunden zu haben. Nun, schlagen Sie mit mir 2. Korinther 13, Vers 8 auf. In 2. Korinther 13, Vers 8 findet sich ein interessantes Wort und Prinzip, wenn es um die Wahrheit geht. In 2. Korinther 13, Vers 8 lesen wir, denn wir vermögen nichts gegen Wahrheit, gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Das Prinzip, das hier angesprochen ist, meint im Grunde genommen, egal was ich tue, egal was ich sage, egal was ich denke, objektiv gesehen kann ich nichts gegen die Wahrheit ausrichten, sondern nur für die Wahrheit. Dieses Prinzip hat sich in der Geschichte mannigfaltig erwiesen. Menschen haben seit Jahrhunderten versucht, die Wahrheit, das Wort Gottes, auszulöschen. Es wurde verbrannt, es wurde verboten und mit vielen Sanktionen belegt. Man hat dagegen gekämpft, man hat es unterminiert, man hat es lächerlich gemacht. Doch nichts von all diesen Aktionen, nichts von all diesen Versuchen, das Wort Gottes auszulöschen oder unwichtig zu machen, hat jemals Bestand gehabt. Wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Egal was wir tun, objektiv gesehen, es fördert nur die Wahrheit. Das heißt, das Einzige, was tatsächlich dann für uns wichtig ist, das Einzige, was wirklich eine Veränderung erfährt in Bezug auf die Wahrheit, ist nicht die Wahrheit, sondern bin ich, sind Sie in dem Verhältnis, wie Sie zur Wahrheit stehen. Mit anderen Worten, egal was Sie tun, die Wahrheit bleibt die Wahrheit, aber es ist nicht egal, was Sie tun in Bezug auf das, wie Sie sind, was Sie in Bezug zur Wahrheit sind. Oder um es ganz einfach auszudrücken, Ihre Entscheidung für oder gegen die Wahrheit beeinflusst nicht die Wahrheit, sondern beeinflusst Sie. Es ist so, als ob die Wahrheit ein Fels ist, an dem man entweder zerbricht oder sich auf ihn stellt. Wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, aber die Wahrheit vermag viel in uns, sozusagen. 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt uns, dass jeder Mensch, und wenn die Bibel sagt jeder Mensch, dann meint sie tatsächlich jeder Mensch, in der Lage ist, die Wahrheit zu verstehen. 1. Timotheus 2 und dort Vers 4. Es heißt, dass Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier steht nicht, dass nur diejenigen, die christlich aufgewachsen sind, denen man die Bibel von Kindheit auf an gelehrt hat, dass diese Menschen zur Wahrheit kommen können. Oder nur Menschen mit einem gewissen Intelligenzquotienten. Oder nur Menschen, die besonders viel studiert haben. Die Bibel sagt, dass Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das heißt, egal wer sie sind, was sie sind, wie viel sie sich mit der Bibel beschäftigt haben, jeder Mensch, absolut jeder, kann die Wahrheit erkennen. Das heißt, wenn Gott es möchte, dass es möglich ist, dann gibt es auch einen Weg, dorthin zu gelangen. Und hier kommt nun die logische Frage und die logische Schlussfolgerung. Wenn Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, warum kommt dann nicht jeder? Warum kommt dann nicht jeder zur Erkenntnis der Wahrheit? Warum gibt es so viele unterschiedliche Auslegungen der Bibel? Warum gibt es so viele unterschiedliche Meinungen, die sich einfach ausschließen? Der Grund wird ausgeführt in 2. Timotheus 3, Vers 7. 2. Timotheus 3 und dort Vers 7, wo es heißt, über Menschen, die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Hier gibt es Menschen, die immer lernen, die immer studieren, die immer tiefer hineindringen wollen, aber nicht zur Wahrheit kommen können. Und der Grund im Kontext wird eindeutig genannt. Wenige Verse zuvor spricht Paulus von ihren Sünden. Wenn wir diese beiden Verse zusammennehmen, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass es bestimmte Menschen gibt, die immer lernen und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, ergibt sich eine sehr praktische Schlussfolgerung für uns als Bibelleser. Erstens, dass Gott in der Lage ist, jenem Menschen die Wahrheit zu vermitteln. Wenn Sie die Bibel lesen, wissen Sie, dass Sie die Wahrheit erkennen können. Es sei denn, dass Sie in Ihrem Leben bewusste Sünde tun, bewusst sich von Gott entfernt haben und auch nicht zu Gott kommen wollen und sozusagen die Wahrheit nur aus einer intellektuellen Befriedigung kennenlernen wollen, dann ist es unmöglich. Es ist tatsächlich selbst mit dem höchsten Intelligenzquotienten, mit der tiefgreifendsten theologischen Ausbildung, ist es unmöglich, die Wahrheit zu erkennen. Diejenigen, die immer lernen und nie zur Wahrheit kommen können. Das heißt mit anderen Worten, ob wir die Wahrheit erkennen, hängt nicht so sehr davon ab, wie klug wir sind oder wie viel Zeit wir bisher mit der Bibel verbracht haben, sondern von unserer Willigkeit, Gott zu gehorchen. Und je länger Sie über diesen Gedanken nachdenken, desto mehr macht es Sinn. Wenn Gott sein Wort inspiriert hat, um uns etwas zu sagen, dann ist er auch in der Lage, nur denen die Wahrheit zu erkennen zu geben, die bereit sind, auch das zu tun, was er ihnen sagt. In 1. Korinther 5, Vers 8 finden wir ein interessantes Prinzip. In 1. Korinther 5 und dort Vers 8. Es heißt hier, so sollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Das Prinzip, das hier dargestellt wird, ist, dass die Wahrheit ungesäuert ist. Nun, ein Brot, das mit Sauerteig gebacken wird, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Sauerteig den gesamten Brot durchzieht. Und Sauerteig in der Bibel wird manchmal als Symbol, gerade hier in diesem Kontext, für Sünde gesehen. Die Bibel sagt, die Wahrheit ist ungesäuert. Nun, wenn wir dieses Prinzip auf unsere fünf Definitionen übertragen, dann erhalten wir interessante Schlussfolgerungen. Erstens, das Gesetz Gottes ist ungesäuert, ohne Sünde. Das Wirken Gottes ist ohne Fehler und Tadel. Jesus Christus ist ohne Makel, der Heilige Geist ist völlig rein. Aber auch die Bibel, denn es heißt ja, dein Wort ist Wahrheit und die Wahrheit ist ungesäuert. Das bedeutet, auch die Bibel ist makellos, fehlerfrei. Sie ist tatsächlich die Wahrheit, denn wenn sie die Wahrheit ist, ist sie ungesäuert. Da gibt es nichts, was irgendwie nicht hineinpasst. Und das ist der Grund, warum es Menschen braucht, die bereit sind, solch ein Leben auch zu führen, damit sie den Schatz der Bibel heben können. Menschen, die, auch wenn sie es aus eigener Kraft nicht können, wissen, dass Jesus Christus in ihnen die Wahrheit, ein Leben ermöglichen kann, das in Übereinstimmung ist mit dem Willen Gottes. Menschen, die diese Willigkeit haben, werden dann in der Bibel, die ja genau zu diesem Zweck geschrieben ist, Schätze über Schätze finden. Denn die Wahrheit ist ungesäuert. Woher wissen wir nun ganz genau, ohne jeden Zweifel, dass die Bibel die Wahrheit ist? Gibt es irgendetwas, woran man festmachen kann? Irgendein Beweis, der uns ohne jeden Zweifel sicher machen kann, dass die Bibel Gottes Wort ist? In 1. Könige 17, Vers 24 wird die Erfahrung einer Frau berichtet, die am Ende ausruft in Vers 24, und nun weiß ich, dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Was hat diese Frau erlebt? Diese Frau war eine Witwe, nicht im Volk Israel, sondern in einer heidnischen Stadt in Zarpat. Und diese Frau wird vom Propheten Elia besucht während einer schrecklichen Hungersnot und erlebt das Wunder, dass das Mehl und das Öl im Krug nicht ausgehen. Aber dann erlebt sie ein noch größeres Wunder. Dieser Prophet Gottes, Elia, weckt ihren toten Sohn von den Toten auf. Die Auferstehung von den Toten ist für sie der unzweifelhafte, unwiderlegbare Beweis, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Mit anderen Worten, die Erfahrung eines neuen Lebens, eines völlig umgewandelten Lebens, wenn aus Totem Lebendiges entsteht, ist der persönliche, subjektive Beweis, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Mit anderen Worten, objektiv können wir nichts gegen die Wahrheit tun. Man kann die Wahrheit nicht diskreditieren. Man kann sie nicht wirklich angreifen, dass sie Schaden erlangt. Aber man kann von der Wahrheit nur subjektiv überzeugt sein, nämlich durch eine persönliche Erfahrung. Es gibt keinen objektiven Beweis für die Wahrheit, der jeden Menschen zwingen würde, zu glauben, dass die Bibel wahr ist. Diese Sicherheit kommt nur durch eine persönliche Erfahrung mit dem Wort Gottes. Und dass das Wort Gottes in der Lage ist, Tote aufzuwecken, das wird mehr als deutlich in einem besonderen Kapitel der Bibel, in Hesekiel 37. In Hesekiel 37 wird uns berichtet, wie der Prophet Hesekiel in der Vision Totengemeinde sieht. Ein ganzes Tal voller Skelette. Totengebeine, von denen er sagt, dass sie so trocken sind, so unfassbar trockene Knochen, dass nicht eine Spur Lebens in ihnen sein kann. Und Gott sagt zu ihm in Vers 3, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, o Herr, du weißt es. Vers 4, da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Stellen Sie sich vor, Sie wären der Prophet Hesekiel und Sie stehen in dieser Wüste voll trockenen Totengebeinen. Und Gott sagt zu Ihnen, predige zu diesen Gebeinen. Sprich das Wort des Herrn. Predige zu toten Knochen, die so trocken sind, dass wirklich nichts mehr in ihnen ist. Hesekiel hat gesagt, okay, ich predige. Und so predigt er das Wort des Herrn zu toten Knochen. Vers 5, so spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Jetzt achten Sie auf das, was passiert. Im nächsten Vers heißt es, ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Vers 7, da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen, und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und dann muss Hesekiel wieder weissagen, und als er wieder weissagt, als er wieder das Wort des Gottes zu den Gebeinen spricht, kommt der Odem des Herrn auf die Gebeine. Sie fangen an zu atmen und stehen auf und dann heißt es schlussendlich, dass eine große Armee, ein großes Heer lebendig vor ihm steht. Das Wort Gottes hat hier in der Vision die Kraft, aus trockenen Totengebeinen, in denen kein Leben ist, eine wehrhafte Armee wiederherzustellen, Menschen aufzuwecken, tote Knochen zu lebendigen Menschen zu machen. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Und diese Kraft haben viele, viele Millionen Menschen in ihrem Leben erlebt. Und ich glaube, dass jeder Mensch das erleben kann, dass selbst wenn unser Leben trocken ist, wie tote Skelette, dass die Wahrheit uns auferwecken kann zu neuem Leben. Und wenn das einmal geschehen ist, wenn wir dieses neue Leben plötzlich erleben, dann gibt es aber auch keinen Zweifel daran, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass wir über Hebräer 4, Vers 12 gesprochen haben, in einem der vorherigen Teile. In Hebräer 4, Vers 12, da heißt es ja bekanntermaßen, dass das Wort Gottes was ist? Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wir wissen bereits aus der Biologie, dass nur Lebendiges auch Lebendiges zeugen kann. Und wenn die Totengebeine tot sind, dann ist es nicht das Totengebein, das sie lebendig macht, sondern es ist das lebendige Wort Gottes. Das Wort eines lebendigen Gottes selbst, das Leben zeugen kann, selbst in Totem. Das ist die unfassbare Kraft des Wortes Gottes. Und das alles nur, weil es die Wahrheit ist. Was bedeutet das praktisch für uns? Psalm 86, Vers 11. Es heißt hier, weise mir her deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Wenn wir einmal erkannt haben, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und dass uns diese Wahrheit frei macht und dass diese Wahrheit uns lebendig macht, dann gibt es eigentlich nur einen Wunsch, das zu beten, was hier der Psalmist betet, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Zeige mir, Herr, den Weg. Dass ich dieser Wahrheit folge, dass ich genau weiß, was dein Weg für mein Leben ist. Und dann sagt er, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Aber das Hebräische ist noch schöner. Die original hebräische Fassung dieses Verses heißt, einige mein Herz zur Furcht deines Namens. Er sagt, einige mein Herz. Und wenn etwas geeinigt werden muss, dann sind da vorher zwei Teile. Da sind da zwei Dinge, die in Feindschaft sind, die im Konflikt miteinander stehen, die geeinigt werden müssen. Als Deutschland 1989 geeinigt wurde, dann gab es vorher zwei Teile, die nicht miteinander harmonisiert haben. Aber als sie geeinigt wurden, gab es Einheit. Das Herz muss geeinigt werden, denn es gibt in unserem Herzen etwas, was sich gegen die Wahrheit sträubt, was sich gegen Jesus Christus sträubt. Aber wenn das Herz geeinigt ist, wenn unser Denken und Wollen einmütig auf das Wort Gottes gerichtet ist, dann können wir in der Wahrheit wandeln. Wir können der Wahrheit folgen, wir können erkennen, was die Bibel uns zu sagen hat. Und das ist ja der praktische Sinn vom Bibellesen, nicht wahr? Zu wissen, was Gottes Plan für mein Leben ist. Und die Sicherheit zu haben, dass das, was ich lese, tatsächlich auch die Wahrheit ist. Dass es nicht noch meiner persönlichen Interpretation bedarf und meiner persönlichen Kritik, was davon die Wahrheit ist und was nicht. Ich kann mich vollständig auf das Wort Gottes verlassen, weil es die Wahrheit ist. In Psalm 43, Vers 3 wird uns gesagt, dass dieses Prinzip noch weiter anzuwenden ist. Psalm 43 und dort Vers 3. Dort heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Das Wort Gottes, das ja auch ein Licht ist, wie wir bereits in einem vorigen Teil gesehen haben, leitet mich, aber es leitet mich nicht nur irgendwie. Das Wort Gottes leitet mich zu seinem heiligen Berg, zu seiner heiligen Wohnung. Nun, seine heilige Wohnung wird genannt das Heiligtum. Die Wahrheit der Bibel führt uns in die Nähe Gottes. Sie führt uns immer auch zu bestimmten Punkten, zu bestimmten Lehraussagen der Bibel. Mit anderen Worten, wenn man der Bibel so vertraut, wie ihr vertraut werden soll, wenn man sie so liest, wie sie selbst gelesen werden möchte, dann wird man immer zu bestimmten Punkten kommen, an bestimmte Aussagen. Man wird immer zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus Christus Gott ist, dass das Gesetz Gottes unveränderlich ist und dass es dort ein Heiligtum gibt im Himmel, wo Jesus Christus für uns ein Anwalt ist und unsere Sünden vergibt. Das sind Dinge, die immer am Ende einer Suche stehen im Worte Gottes. Es ist unmöglich, Gottes Wort als die Wahrheit anzunehmen und solche Dinge nicht zu erkennen. Mit anderen Worten, Gottes Wort, die Wahrheit, leitet uns nicht einfach nur irgendwohin, sondern zu bestimmten, klaren, festlegbaren Zielen, die das Wort Gottes selbst offenbart. Ich kann also wissen, ob ich die Wahrheit erkannt habe an dem, was ich studiere. Psalm 25 und dort Vers 5. Es heißt hier, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich alle Zeit. Der Psalmist sagt, leite mich, lehre mich, auf dich warte ich. Praktisch für uns bedeutet das für das Bibellesen. Wir brauchen Geduld. Es braucht ein wenig Geduld, um genau zu erkennen, was Gott mir sagen möchte, wie Gott mich leiten möchte, wie Gott mich führen möchte. Aber es ist wert, diese Geduld aufzubringen. Es ist wert, auf Gott zu warten, auf ihn zu harren, wie die Bibel sagt. Warum? Weil er mich belehren möchte. Er möchte mir zeigen, was sein Wille für mein Leben ist. Und da sein Wort die Wahrheit ist, kann ich mich felsenfest darauf verlassen. Egal, was ich lese, es ist die Wahrheit. Und ich kann auch nichts gegen die Wahrheit ausrichten, ich kann mich nur zur Wahrheit stellen oder mich von ihr abwenden. Das ist meine Option. Sacharja 8, Vers 16. Sacharja 8, Vers 16 wird uns gesagt, dass das praktische Konsequenzen für unser Leben hat. In Sacharja 8, Vers 16 heißt es, dass alles, was wir sagen, vom Wort Gottes geprägt sein soll. Es heißt dort, dass unsere gesamte Konversation dem Wort Gottes entsprechend sein soll. Das ist es aber, was ihr tun sollt. Redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Übt treulich Recht und fällt einen Rechtsspruch des Friedens in euren Toren. Redet die Wahrheit. Lest nicht nur die Wahrheit, sondern redet die Wahrheit. Alles, was wir sagen, soll in Übereinstimmung sein mit der Wahrheit. Wie ist das möglich? 1. Petrus 1, Vers 22 bis 24. 1. Petrus 1, Vers 22 und 24. Wie ist es möglich, immer die Wahrheit zu reden? Ist das nicht zu viel verlangt? Nein, die Bibel sagt nicht. Es heißt hier, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit lebt. Durch das lebendige Wort Gottes seid ihr wiedergeboren. Sie sind wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes, wenn es in ihnen lebt. Und durch den Gehorsam gegen die Wahrheit wird die Seele gereinigt. Und es ist möglich, in allem, was wir sagen, das Wort Gottes zu offenbaren. Und wir werden ein Segen werden für andere Menschen. Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Gottes Wort ist ewig. Es ist unveränderlich, denn es ist die Wahrheit. Und deswegen lohnt es sich, über dieses Wort zu sprechen und dieses Wort auch anderen weiterzugeben. Wenn wir das einmal erkannt haben, wenn wir so begeistert sein, dass wir wann immer wir reden, mit wem wir auch reden, wir das Wort Gottes auf unserer Zunge haben. Wollen Sie das Wort Gottes auf Ihrer Zunge haben? Wollen Sie Ihre Seele reinigen durch Gehorsam gegen die Wahrheit? Und anerkennen, dass das Wort Gottes als ewiges Wort die Wahrheit ist? Im nächsten Teil werden wir sehen, wie dieses Wort uns heiligt und was das bedeutet und was das für praktische Konsequenzen für unser Bibellesen hat. Gott segne Sie.